Moin und herzlich willkommen zum Podcast der Arche-Jugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message.
Einen schönen guten Abend. Schön, dass ihr alle da seid. Es wird immer dunkler und immer kälter. Und man geht immer ungerner, gibt es das Wort ungerner? Ich benutze das mal. Immer ungerner raus. Und also bei mir ist das zumindest so, wenn ich morgens zur Arbeit fahre. Es ist dunkel und wenn ich mal länger arbeiten muss, dann ist es auch dunkel, wenn ich nach Hause komme. Aber wir wollen uns nicht auf das Wetter oder die Gezeiten irgendwie konzentrieren, sondern wir wollen uns auf den Text von heute konzentrieren. Und zwar dürft ihr gerne einmal die Apostelgeschichte mal aufschlagen. Wir sind ja gerade in einer Reihe durch das Buch. Und Apostelgeschichte 1, die Verse 9 bis 11 sind der heutige Text. Also Apostelgeschichte 1, 9 bis 11. Genau, ich lese vor. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Und eine Wolke nahm ihn auf, weg von ihren Augen. Und als sie unverwandt zum Himmel blickten, wie er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Gewändern bei ihnen, die auch sprachen: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Bestimmte Ereignisse in der Weltgeschichte sind so prägend, dass wir Zeitzeugen haben, die diese Ereignisse miterlebt haben und niemals vergessen werden. Eine Sache, die wir alle wahrscheinlich nicht miterlebt haben, oder die meisten, oder ich glaube schon alle, ist zum Beispiel die Mondlandung 1969. Hat noch keiner gelebt hier, ne? Also ich nicht. Die haben nämlich 600 Millionen Menschen live im Fernsehen gesehen. Und es muss so ein Ereignis gewesen sein, wo die Zeitzeugen zu dieser Zeit gedacht haben, wow, krass, da ist das erste Mal, fliegt ein Mensch irgendwie zum Mond und läuft sogar auf dem Mond. Eine andere Sache, die auch passiert ist, ist der Anschlag auf die Twin Towers am 11. September 2001 in New York. Für Menschen, die das live miterlebt haben, sind diese schrecklichen Szenen Bilder, die sie wahrscheinlich niemals vergessen werden. Und es gibt viele weitere Weltereignisse, welche unsere Gesellschaft geprägt haben und sie zu dem gemacht haben, wie sie jetzt ist. Ob jetzt nun im positiven oder im negativen Sinne. Eine Sache aber, welches sich zu der Zeit der Apostel ereignete und die wir manchmal vergessen, auch als Christen, und die eigentlich alle weltpolitischen Ereignisse in den Schatten stellt, ist Jesu Himmelfahrt. Wenn wir die Apostel heute noch befragen könnten, ne, und die hier wären, und wir die fragen können, wie war das denn damals? Ich glaube, die würden sagen, an diesem Tag hat sich die Welt grundlegend geändert. Versetzen wir uns mal in die Lage hinein. Also die Apostel sind 3 Jahre lang ungefähr mit Jesus, haben sie gelebt, haben mit ihm gedient. Doch dann sahen sie, wie er verraten wurde. Sie haben gesehen, wie er gekreuzigt wurde. Sie sind selbst geflohen. Und dass er ins Grab gelegt wurde und mussten sich der Tatsache stellen, dass ihr Herr tot war. Sie hatten sich nach einem Messias gesehnt, welcher die politische Macht und die Besetzung der Römer in Jerusalem stürzen würde, so wie das vielleicht heutzutage auch einige von uns irgendwie die Hoffnung haben, wenn wir unsere Hoffnung in Regierungsmenschen setzen. Doch es kam anders. Enttäuscht wandten sie sich ab und nahmen ihre alten Berufe wieder auf. Viele Jünger waren Fischer gewesen in Galiläa und fuhren dann mit ihren Booten wieder hinaus auf die See und der traurige Alltag kehrte ein. Doch dann begegnete ihnen der von den Toten auferstandene Jesus. Und immer wieder zeigt er sich den Jüngern. Das lesen wir in Apostelgeschichte zum Beispiel in Vers 3, wenn ihr ein paar Verse davor guckt. Dort steht, ihnen erwies er sich auch nach seinem Leiden als lebendig durch viele sichere Kennzeichen, indem er ihnen während der 40 Tagen erschien und über das Reich Gottes redete. Er ging auf dem Wasser, Er aß mit ihnen, er verschwand und tauchte auf einmal wieder auf. Er lehrte sie, er ging sogar durch Wände. Die Jünger sahen Jesus in seinem Auferstehungsleib und es schien, als wäre alles noch besser, als wie es vor der Kreuzigung war. Und das hatte sie eigentlich vorher richtig aus der Bahn geworfen, aber sie erlebten Jesus nochmal in seinem Auferstehungsleib während dieser 40 Tage. Und sie fragten ihn: Herr, stellst du jetzt die Königsherrschaft für Israel wieder her? Ist jetzt der Moment gekommen, wo du jetzt das Zepter in die Hand nimmst und jetzt deine himmlische Armee auf die Erde rufst und jetzt einmal richtig die Römer überrollst? Vers 6 sinngemäß. Denn noch immer glaubten die Jünger, dass auch nachdem sie 40 Tage mit dem auferstandenen Jesus gewesen waren, dass er das politische Israel oder das politische Königreich Israel aufrichten würde. Aber Jesus korrigierte sie und er sagte in Vers 7, es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner Vollmacht festgesetzt hat. Auch nachdem die Jünger so viel Zeit mit Jesus verbracht haben, auch nach der Auferstehung und auch nach der Himmelfahrt, waren die Jünger nicht perfekt. Doch Jesus machte ihnen schnell klar: Ich bin nicht gekommen, um ein Reich auf dieser Welt aufzubauen. Das ist nicht meine Aufgabe, ein Reich auf dieser Welt aufzubauen. Ich bin für etwas viel Größeres gekommen. Und kurze Zeit später fuhr er auf zum Himmel und sendete ihn später, in Apostelgeschichte 2 lesen wir das wird dann in einigen Wochen sein, den Heiligen Geist. Okay, gut. Was hat es dieser Text mit uns zu tun? Was hat dieser Text mit uns zu tun? Die Weihnachtszeit und die Osterzeit sind sehr prägende Tage im Leben eines Christen, oder? Also zur Weihnachtszeit feiern wir die Geburt Jesu und zur Osterzeit feiern wir die Auferstehung von Jesus. Das sind meistens zwei feste Feiertage, die auch in der Gemeinde nochmal besonders hier auch gefeiert werden im Gottesdienst. Und es ist auch schön und gut, dass wir das machen, aber wie sieht es denn mit der Himmelfahrt aus? Was für eine Bedeutung hat die Himmelfahrt für dich und dein Leben als Christ in dieser Welt? Hat es überhaupt eine Bedeutung oder ist es einfach ein Ereignis, was du in der Bibel gelesen hast und da deinen Haken dahinter gesetzt hast, aber keine große Belangnis mehr hat? Und was es mit der Himmelfahrt genau auf sich hat, das schauen wir uns jetzt nämlich an, anhand von 4 Punkten. Aber bevor wir das machen, lass uns nochmal zusammen beten. Jesus, wir danken dir jetzt für diesen Abend, Herr. Danke dafür, dass du Herr über diese Welt bist. Danke dafür, dass wir sicher sein dürfen in dir. Auch wie wir schon eingangs gebetet haben, dass so viel in dieser Welt passiert, was wir vielleicht nicht verstehen oder auch nicht richtig einordnen können. Herr, wir möchten uns nicht darin verlieren, politische Diskussionen zu führen oder über ethnische Fragen zu streiten, sondern wir wollen dir nachfolgen, Herr. Wir wollen, dass du der Herr in unserem Leben bist. Wir wollen so sein wie du, Jesus. Und ich bitte dich darum, dass du jetzt die Herzen öffnest dafür, dass du mein Herz öffnest, dass du das Herz von jedem Einzelnen hier öffnest, dass wir dein Wort aufnehmen und verstehen, wieso die Himmelfahrt so wichtig für uns ist, Herr. Bitte offenbare dich heute und lass uns deinen Segen erfahren. Amen. Ja, ich habe 4 Punkte. Ich habe versucht, die irgendwie so clever zu verpacken, aber ich habe es gelassen. Also der erste Punkt ist, die Himmelfahrt war angekündigt. Der zweite Punkt ist, die Himmelfahrt wurde erlebt. Der dritte Punkt ist, die Himmelfahrt muss verkündigt werden. Und der vierte Punkt ist, die Himmelfahrt kündigt Jesu Wiederkunft an. Der erste Punkt, die Himmelfahrt war angekündigt. Also, Jesus erzählte den Jüngern immer wieder von der Himmelfahrt im Grunde genommen. Am deutlichsten wird das in Johannes 14, auch wenn sie das zu dem Zeitpunkt noch nicht verstanden haben, was da passieren wird. Natürlich machten sich die Jünger irgendwie Sorgen darüber, wie es sein würde, wenn Jesus nicht mehr bei ihnen sein würde. Sie mochten den Gedanken nicht und verdrängten ihn vielleicht auch, aber Jesus bereitete sie vor, dass wenn die Zeit kommen wird, wenn er nicht mehr da ist, dass sie dann wüssten, was zu tun ist. Und wir lesen zum Beispiel in Johannes 14, in den Versen 15 und 16, dort spricht Jesus zu seinen Jüngern und sagt: Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster, einen anderen Beistand geben, dass er bei euch ist in Ewigkeit. Also bis jetzt war Jesus der Tröster, der Beistand, derjenige, der bei ihnen war. Und Jesus sagt, wenn ich nicht mehr da sein werde, dann werde ich euch aber, dann wird der Vater euch einen anderen Beistand, einen anderen Tröster senden. Von wem Jesus hier spricht, das wissen viele von euch, das ist nämlich der Heilige Geist. Und ich kann mir vorstellen, dass die Jünger zunächst unter dieser Ankündigung sich nicht viel vorstellen konnten. Sie dachten vielleicht irgendwie daran, dass ein Mensch kommen wird, der irgendwie sie trösten wird, oder ein Engel, aber sie haben sicherlich nicht an die dritte Person der Dreieinigkeit Gottes gedacht. Und genauso wie die Jünger wohl nicht genau wussten, was damit gemeint ist, ist es auch bei den Menschen in unserer heutigen Gesellschaft so, die Gott nicht kennen. In Johannes 14, Vers 17, also ein Vers weiter, heißt es, den Geist der Wahrheit, den die Welt empfangen kann, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Geistliche Dinge sind für Ungläubige, für Menschen, die nicht an Jesus glauben, unlogisch. Sie sind unverständlich, sie sind sogar eine Torheit oder auch moderner ausgedrückt eine Dummheit. 1. Korinther 1, 18. Und ein Mensch ohne Gott und ohne den Heiligen Geist kann das Wort der Wahrheit, kann die Worte, die in der Bibel stehen, nicht so aufnehmen, dass sie sein Herz verändern. Das geht nicht. Denn der Heilige Geist ist es, der uns das Wort erst erklärt. Gläubige aber, wenn du zu Jesus gehörst und du gläubig bist, und wenn du zu Jesus gehörst, bist du gläubig, haben den Heiligen Geist. Und zwar ausnahmslos, ohne irgendeine Ausnahme. Ja, wir können den Geist trüben, aber es gibt keinen Christen, der den Geist Gottes nicht in sich hat. Jesus sagt deshalb zu ihnen, ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Vers 17. Und ein paar Verse später, in Vers 25 und 26, dies habe ich zu euch gesprochen, während ich noch bei euch bin. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Also hier wird nochmal die Funktion, hier wird nochmal die Aufgabe des Heiligen Geistes klar. Er soll uns das Wort erklären, er soll uns an alles erinnern, was wir von Jesus gelehrt bekommen haben. Und mit diesen Worten wandte sich Jesus an die Apostel. Er würde den Geist senden, damit sie sich an alles erinnerten, was sie in diesen 3 Jahren und den 40 Tagen vor Himmelfahrt und nach der Auferstehung an seiner Seite gelernt hatten. Und außerdem sollten sie das Evangelium, also die frohe Botschaft, die wir alle verkündigt bekommen haben, die wir Christen sind, anderen verkündigen. Und dank dem Heiligen Geist konnten sie dann das Wort Gottes akkurat und sauber aufschreiben. So, jetzt gibt es Bibelkritiker, die sagen, okay, die Bibel wurde von Menschen aufgeschrieben. Da würde ich dazu sagen, ja, hast du recht. Die Bibel wurde von Menschen aufgeschrieben. Die Bibel wurde von Menschen aufgeschrieben, aber inspiriert vom Heiligen Geist. Wie können wir uns das vorstellen? Wir können uns das so vorstellen, also ich bin verheiratet und habe eine kleine Tochter, Malea heißt sie, und sie ist 1,5 ungefähr. Und sie fängt schon an, auf Papier rumzukritzeln und will mal die Buntstifte haben und dann legen wir da manchmal so ein weißes Papier hin und dann fängt sie da drauf an zu kritzeln. Ne? Und es ist so, als würde jetzt ich die Hand von Malea nehmen oder Malea jetzt sagen, Malea, schreib mal deinen Namen mit 1,5. Schwierig, wird nicht so hinhauen. Sie wird mich wahrscheinlich angucken und dann anfangen weiter zu kritzeln. Aber wenn ich ihre Hand nehme und sie führe und das schreibe, wer hat dann ihren Namen geschrieben? Ich oder Malea? Wahrscheinlich ich, ne? Und auch wenn ich mich jetzt in diesem Gleichnis nicht mit Gott vergleichen möchte, auf keinen Fall, ist es, glaube ich, ein ganz gutes Bild, um zu sehen, dass Gott derjenige ist, der die Hand der Apostel geführt hat, damit sie das schreiben, was sein Wille ist. Wenn die Himmelfahrt nämlich nicht stattgefunden hätte, dann gäbe es die Bibel nicht. Wieso nicht? Weil uns niemals der Heilige Geist gesendet worden wäre. Denn der Heilige Geist war es letztendlich, der die Herzen inspiriert hat, das Wort aufzuschreiben. Also, Jesus hat die Jünger immer wieder auf sein Weggehen hingewiesen und sie für die Zeit nach seinem Leben auf der Erde vorbereitet. Und hier dürfen wir auch was Praktisches mitnehmen. Vielleicht fühlt es sich manchmal für dich so an, als wäre Gott nicht so präsent in deinem Leben. Ich glaube, das kennen ganz viele von uns, vielleicht sogar jeder. Also ich kenne das. Doch wir dürfen wissen, dass Gott uns niemals allein gelassen hat und uns auch niemals allein lassen wird. Gott ist immer präsent und in deinem und in meinem Leben. Es ist ganz egal, bei wem. Gott hat niemals einen Menschen vollkommen verlassen, außer Jesus am Kreuz, als sich der Vater abwendete. Das war der einzige Moment. Und er ist bei dir, wenn du vor wichtigen Prüfungen stehst und Angst hast zu versagen. Er ist bei dir, wenn du ein schwieriges Gespräch führen musst und nicht weißt, welche Worte du benutzen sollst. Er ist auch bei dir, wenn du einen geliebten Menschen verloren hast und dich haltlos fühlst. Er ist bei dir, wenn auch kein anderer bei dir sein möchte. Das verspricht er uns in seinem Wort. Und Paulus zitiert die Worte von Jesus oder unseres Herrn in Hebräer 13, Vers 5. Da zitiert Paulus quasi Josua 1, Vers 5. Und das steht in Hebräer 13, Vers 5. Und dort steht, und das ermutigt mich immer sehr, im zweiten Teil des Verses: Ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. Das ist unser Gott. Wir haben keinen Gott, der über uns hinwegsieht. Wir haben keinen Gott, der, wie das manche auch denken, manche Atheisten, der die Welt einmal wie ein Uhrmacher aufgezogen hat und sie dann hat laufen lassen. Das ist nicht unser Gott. Unser Gott ist aktiv am Wirken. Unser Gott ist da und er sieht deine persönliche Situation und weiß ganz genau, wenn es dir schlecht geht, wenn es dir dreckig geht, dann weiß er das. Und dann ist er genau dann auch bei dir. Die Himmelfahrt war angekündigt und den Jüngern wurde ein Beistand, ein Tröster, der Heilige Geist gesendet. Aber sie war nicht nur angekündigt, sondern sie wurde auch erlebt. Kommen wir zum zweiten Punkt. Die Himmelfahrt wurde erlebt. Wenn wir uns nochmal Vers 9 anschauen, also Apostelgeschichte 1, 9, steht dort: Als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen weg. Also die Himmelfahrt war ein ziemlich geheimnisvoller und gewaltiger Vorgang, der hier relativ schlicht beschrieben wird, würde ich jetzt mal sagen. So in zwei, drei Sätzen so ein bisschen abgearbeitet wird. Aber es war ein ganz krasses Erlebnis. Aber achten wir mal auf die Details, dann kommen wir vielleicht drauf, wie es wirklich gewesen ist. Dort steht ja, und als er dies gesagt hatte, also Jesus hörte auf zu sprechen und die Augen aller Jünger und alle, die da waren, waren auf ihn gerichtet. Wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Es heißt nicht, erhob er sich vor ihren Augen empor oder er schwebte vor ihren Augen in den Himmel empor. Nein, was steht da? Er wurde emporgehoben. Was hat das für eine Bedeutung jetzt? Es hat die Bedeutung, dass wir wissen, dass Gott, der Vater, in seiner Allmacht und in seiner Kraft seinen Sohn aufnahm. So wie er ihn zuvor in seiner Kraft hat von den Toten auferstehen lassen, genauso hob er zu Christi Himmelfahrt auch Jesus zum Himmel empor. Vor circa 3,5 Jahren, das war 2020, das war so kurz bevor der ganze Spaß losging mit Lockdown, war das so, dass Mariana und ich zusammen in ein Musical gegangen sind. Und ich will den Namen des Musicals jetzt nicht falsch aussprechen, aber ich probiere es jetzt einfach mal. Der hieß Cirque de Soleil, du Soleil? Ja, von Paramour, also irgendwas mit Zirkus. Und haben uns das angeschaut. Und ich kann mich ehrlich gesagt nicht so richtig an die Story erinnern. Also es ging irgendwie um eine Liebesgeschichte. Es ging darum, dass irgendjemanden verraten hat und Drama, aber dann am Ende irgendwie halb alles wieder gut. Aber Woran ich mich auf jeden Fall erinnern kann, und ich glaube, Mejana auch, sie ist jetzt heute nicht da, aber sie würde mir bestimmt zustimmen, ist, wie krass akrobatisch talentiert die Schauspieler dort waren. Also als wir uns das angeguckt haben, ich weiß nicht, ob wir das Bild einmal kurz an die Wand werfen können. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Genau. War das so, dass wir uns das angesehen haben, wie die alle durch die Luft geflogen sind. Na, ich habe jetzt mal ein Bild rausgesucht. Die haben dort, sprangen durch die Luft, haben Saltos gemacht, Pirouetten gemacht. Es gab dramatische, epische, klassische Musik, die da gespielt hat. Licht- und Raucheffekte. Also es war schon echt krass, muss ich sagen. Also Musical-Ticket ist schon ziemlich teuer, aber irgendwo ist es auch spannend. Und es erstaunte uns sehr, was wir da sahen. Und auch wenn wir uns das alles angeschaut haben und da gesehen haben, kann ich mir vorstellen, dass die Himmelfahrt nochmal ein bisschen krasser war. Da habe ich euch nämlich auch Bilder mitgebracht, die können wir auch einblenden. Das sind so AI-generierte Bilder. So ungefähr. Wir wissen nicht genau, wie es ausgesehen hat, aber wenn wir uns das mal anschauen, wie Jesus zum Himmel emporgehoben wurde, und die Jünger dort auf der Erde waren und das gesehen haben. Und das ganz ohne Licht- und Raucheffekte, ganz ohne Musik, ganz ohne irgendwelche manipulierten Sachen, die die Atmosphäre schaffen sollte. Nein, es war Gott selbst in seiner Allmacht, sein Gottespräsenz selbst hat dafür ausgereicht, dass das das prägendste Erlebnis im Leben der Jünger war. Genau, vielen Dank. Es muss so beeindruckend gewesen sein, dass die Jünger wohl in Ehrfurcht erzitterten und gleichzeitig fasziniert davon waren, als sie das sahen. Sie haben die Himmelfahrt erlebt und mit ihren eigenen Augen gesehen. Und inspiriert durch den Heiligen Geist haben sie das Ganze dann aufgeschrieben. Es war keine Show wie das Musical, was sich Mirjana und ich angeguckt haben. Es war kein Märchen, in dem Dinge hinzugedichtet wurden. Nein, es war das wahrscheinlich das krasseste Erlebnis, welches ein Mensch wohl jemals gesehen hat. Und wieso hebe ich das jetzt so hervor? Wieso sage ich das jetzt so? Weil wir auch wissen dürfen, dass wir keinen langweiligen Gott haben. Wir haben einen gewaltigen und wir haben einen spektakulären Gott. Wir haben einen Gott, der damals unzählige Wunder getan hat und wir haben einen Gott, der heute unzählige Wunder tut. Wir haben müssen natürlich aufpassen, dass wir nicht sensationsgierig werden, ich drücke es mal so aus, und nur noch nach Wundern hinterherlaufen und alles, was passiert, als ein Wunder sehen und alles ist von Gott und vielleicht auch Dinge, die nicht als Wunder zu deklarieren sind, als Wunder irgendwie ausgeben. Aber es ist Fakt, dass Gott Menschen heilt, die todkrank sind, die nur noch einige Wochen zu leben haben, die gestreuten Krebs haben, und wo die Ärzte das Leben schon aufgegeben haben. Und diese Menschen sind auf einmal geheilt. Das ist für mich kein Zufall. Das ist für mich keine medizinische Behandlung, weil die haben wir ja anscheinend nicht. Sondern das ist Gott, der einwirkt und ein Wunder tut. Es ist auch ein Wunder, dass Gott die Herzen der größten Anführer dieser Welt lenkt. Das ist auch ein Wunder und seinen Namen dadurch groß macht. Es ist aber vor allem das größte Wunder, dass er die Herzen eines oder das Herz eines Sünders verändern kann. Das ist das größte Wunder unter dem. Denn jemand, der gegen Gott rebelliert, jemand, der mit Gott nichts zu tun haben möchte und sich auf einmal um 180 Grad dreht, ja, Menschen können einen beeinflussen, Menschen können irgendwie dir Sachen sagen, die du logisch findest und dann vielleicht auch in die Gemeinde kommen. Aber eine wahre Herzensveränderung kann nur Gott in uns vollbringen. Und so sehr, dass man sich von der Welt abwendet und Christus zuwendet. Das ist für mich das größte Wunder. Deswegen mag ich auch zum Beispiel Taufen so gerne, weil wenn man die Zeugnisse hört und wie unterschiedlich das ist, ne, von dem einen, der christlich aufgewachsen ist und alles so ein bisschen mitbekommen hat, aber erst später so richtig Christus angenommen hat, aber keine großen Umwege gegangen ist oder nicht in der Welt tief eingesunken ist, bis hin zu demjenigen, der mit Alkohol, Drogensucht und den schlimmsten Dingen zu tun hatte und beide stehen vor Gott und beide sind gerecht vor Christus. Das ist für mich eine richtige Ermutigung. Später, als die Apostel ihre Briefe schrieben, bestätigten sie auch immer wieder, dass sie sich die Berichte nicht ausdachten. In 2. Petrus 1, in den Versen 16 und 17, heißt es: Denn wir haben uns nicht etwa auf klug ausgedachte Geschichten gestützt, als wir euch ankündigten, dass Christus, unser Herr, wiederkommen und seine Macht offenbaren wird. Nein, wir haben seine majestätische Größe mit eigenen Augen gesehen. Wir waren nämlich dabei, als er von Gott, dem Vater, geehrt wurde und in himmlischem Glanz erschien. Der Evangelist Lukas schließt seinen Bericht über die Himmelfahrt an sich, mit den Worten ab: Und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen weg. In diesen wenigen Worten der Beschreibung der Himmelfahrt steckt eine gewaltige Wahrheit drin. Und zwar, was ist jetzt in diesem Moment passiert? Da kam eine Wolke und die nahm Jesus auf. Okay, es war jetzt keine normale Regenwolke, wie wir sie so kennen, wenn wir hochgucken, sondern diese Wolke ist, wie wir das auch schon sehr oft in der Bibel sehen, ein Zeichen der Gegenwart Gottes. Wenn wir uns zum Beispiel daran erinnern, wie die Israeliten, die aus Ägypten geflohen waren, wo sie durch die Wüste gegangen sind und Gott ihnen die Wolkensäule gegeben hat, damit sie den richtigen Weg zum gelobten Land finden. Dort lesen wir was von einer Wolke. Oder auch in 1. Könige 8, in den Versen 10 bis 11, lesen wir, wie der Tempel Salomos mit einer Wolke der Herrlichkeit Gottes erfüllt wurde. Oder auch in Lukas 9, bei der Verklärung Jesu, sehen wir, wie Jesus mit Johannes, Jakobus und Petrus, mit drei von den Jüngern, zusammen auf den Berg ging, um zu beten. Und Gott, der Vater, ihnen in einer Wolke begegnete und mit ihnen spricht. Also die Wolke ist in der Bibel ein Zeichen der Gegenwart Gottes. Bei der Himmelfahrt empfing Jesus eine Herrlichkeit, Ehre und Vollmacht, die so zuvor noch niemand erlangt hatte. Also Paulus erklärt hier, dass Gott über alle Maßen erhöht hat. Philipper 2, Vers 9. Und dass er aufgenommen wurde in die Herrlichkeit. 1. Timotheus 3, Vers 16. Also Christus ist jetzt im Himmel und die Engel beten ihn an. Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und Lob. Offenbarung 5, Vers 12. Jesus wurde in den Himmel aufgenommen. Von dort wird er auch wiederkommen. Und jeder wird es sehen. Himmelfahrt bedeutet auch, dass er nun auf dem Thron als König des Himmels und der Erde herrscht. Also Jesus ist als Mensch auf dieser Erde, hat er gelebt. Er hat seinen Dienst hier verrichtet. Er wurde brutal getötet. Er ist 3 Tage später aus dem Grab auferstanden, wandelte 40 Tage lang in seinem Auferstehungsleib noch auf der Erde und wurde dann in den Himmel emporgehoben von Gott, dem Vater, und regiert auf dem Thron über Himmel und Erde. Wow. Er ist nicht nur der König von Israel, so wie sich das die Jünger vielleicht gewünscht haben, oder auch noch heute die Juden das so annehmen, dass sie einen Messias haben werden, der so ein Reich aufrichten wird. Nein, er ist der König des Universums. Er ist der König über alles. Und sein Wirkungskreis ist größer als die Herrschaftsgebiete aller Machthaber, aller Präsidenten, aller Bundeskanzler, Gouverneure, Fürsten und Könige dieser Welt. In Apostelgeschichte 5, 31 und 32 steht: Jesus, hat Gott zum Fürsten und Retter zu seiner Rechten erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu gewähren. Israel steht hier zwar, aber wir wissen, dass das Heil über Israel hinweg auf alle Menschen von allen Nationen ausgeweitet wurde. Also alle Menschen sind damit gemeint. Und wir sind seine Zeugen, was diese Tatsachen betrifft. Und auch der Heilige Geist, welchen Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Die Himmelfahrt wurde also von den Jüngern Jesu gesehen und erlebt. So wie wir das bei den Bildern so ein bisschen gesehen haben, das sollte so ein bisschen darstellen, wie wir uns das ungefähr vorstellen konnten. Sie haben spätestens da, hoffentlich, erkannt, wie gewaltig der Herr ist. Doch wie reagierten die Jünger auf dieses Erlebnis? Was glaubt ihr, was haben sie danach gemacht? Oder wie würden wir jetzt, wenn wir so einen Text lesen, darauf reagieren? Was hat das jetzt mit mir praktisch zu tun? Und das führt uns zu Punkt 3. Und zwar, die Himmelfahrt muss verkündigt werden. Also, da standen die Jünger und nun schauten sie nach oben. Und in der neuen Genfer Übersetzung heißt es, das ist ein bisschen einfacher geschrieben zum Verstehen, während sie noch wie gebannt zum Himmel hinaufblickten, dorthin, wo Jesus verschwunden war, standen mit einem Mal zwei Männer in leuchtend weißen Gewändern bei ihnen. Ihr Männer von Galiläa, sagten sie, warum steht ihr und starrt zum Himmel auf? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte im Himmel genommen worden ist, wird wiederkommen, und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn habt gehen sehen. Also auf dieselbe Art und Weise, wie Jesus gegangen ist, wird er auch wiederkommen. Eben war Jesus noch mitten unter den Jüngern und plötzlich verschwand er in einer Wolke. Und würden wir da, wenn wir in einer Situation wären, also ich würde da wahrscheinlich auch die ganze Zeit hochstarren und irgendwie nicht genau wissen, was ich machen soll. Und vor allem nach den Worten, okay, von den beiden Männern da mit den leuchtend weißen Gewändern, er wird genauso wieder zurückkommen. Ich hätte wahrscheinlich gedacht, okay, ich rühme mich ja am besten nicht vom Fleck, weil was ist, wenn er zurückkommt und ich irgendwie am falschen Ort bin und das nicht irgendwie mitbekomme. Das müssen sich die Jünger vielleicht auch gedacht haben, ich weiß es nicht. Aber Jesus hatte andere Pläne mit ihnen. Er wollte nicht, dass sie ihre Zelte dort aufschlagen und auf ihn warten, sondern er rief sie dazu auf, Verkündiger zu sein. Wenn ein neuer Präsident ins Amt kommt, wir haben das heute schon so ein bisschen hier und da mal thematisiert, wie Donald Trump jetzt, wird das überall auf der Welt verkündigt. Wir lesen das in den Nachrichten, wir haben ganz viele Experten, die ihre Meinung abgeben, wir haben Anhänger, die ihn feiern und wir haben Leute, die ihn nicht feiern. Und damals war es genauso. Wenn ein neuer König eingesetzt wurde, so gab es Herolde, ne, die das alles verkündigt haben und die es im Land ausgerufen haben, damit man wusste, es ist irgendwie ein neuer König am Start. Und genauso sind die Jünger dazu aufgerufen, wir sind nämlich alle Herolde, die neue Königsherrschaft von Jesus zu verkündigen. Jesus hatte den Jüngern eine Aufgabe gegeben und die Jünger wussten, was zu tun war, denn Jesus hatte ihnen den Befehl persönlich gegeben in den Evangelien. Sie sollten in die Welt gehen und das Evangelium predigen. Und dieser Auftrag gilt nicht nur für die Jünger, sondern das gilt auch für uns heute. Und ganz egal, wo du bist, und jetzt wird es praktisch, was hat die Himmelfahrt denn mit uns zu tun? Mit der Himmelfahrt beginnt das Zeitalter der Gemeinde. Mit der Himmelfahrt beginnt unser Auftrag zu evangelisieren. Und da ist es wirklich ganz egal, wo du bist. Ob im Klassenzimmer, auf der Arbeit, im Supermarkt, beim Bäcker, im Restaurant, bei Familienfeiern, in deinem Freundeskreis oder auf Social Media oder einfach auf der Straße. Die Himmelfahrt Jesu ist das Startsignal an die Gemeinde, dass wir jetzt alle zu einem, ich will es jetzt mal so nennen, zu einem weltweiten Missionsprojekt aufgerufen wurden. Und die Botschaft lautet, die wir alle ausrufen sollen, Jesus lebt und er ist der König. Sagt ihr Amen dazu? Und die Missionsaktivität der Gemeinde ist keine Entschuldigung für uns, dass wir sagen, wir nehmen uns persönlich raus. Ja, wir haben Missionstisch, Evangelisationstruppe, die das macht. Wir haben ein Missionswerk hier, was in vielen verschiedenen Ländern, in vielen verschiedenen Umständen und Bereichen tätig ist. Aber was Jesus in Matthäus 28 meint, ist, er möchte, dass jeder von uns persönlich evangelisiert. Er möchte, dass jeder von uns persönlich verkündigt und den neuen König ausruft. Deswegen möchte ich dir mal eine Frage stellen. Ich weiß, das ist häufig eine unangenehme Frage. Ich weiß, dass das bei mir häufig so war, als ich noch ganz früh in meinem ersten Hauskreis war und diese Frage mal gestellt wurde. Dann habe ich immer so auf den Boden geguckt, weil ich immer gedacht habe, oh, ich will irgendwie nicht erzählen, weil ich da wieder in dem Bereich versagt habe. Aber wie sieht es in deinem Leben aus? mit dem Verkündigen? Schaust du noch immer fasziniert zum Himmel wie die Jünger? Oder ziehst du eine Konsequenz aus dem, was du gehört hast und folgst dem Auftrag des Königs? Wie oft hast du schon in diesem Jahr Menschen von Jesus erzählt? Wie oft hast du es nicht gemacht, obwohl du die Gelegenheit dazu gehabt hättest? Ich will damit überhaupt nicht, wie gesagt, mit dem Finger auf irgendjemanden zeigen oder irgendjemandem auch ein schlechtes Gewissen einreden. Das ist gar nicht meine Absicht. Ich möchte euch nur ermutigen, wirklich selbst mutiger zu sein und diese Hoffnung, die ihr habt, weiterzuerzählen. Wieso? Weil ich weiß, dass ich selbst große Probleme damit habe. Weil ich weiß, dass ich selbst viel durch Menschenfurcht gebremst werde. Na, wir hatten das im Impuls gerade auch gehabt, ne? Dass man Angst hat, was die anderen über einen denken. Man hat Angst, der Komische zu sein, die Komische zu sein. Man kommt in ein neues Umfeld rein, Uni, Arbeit, Schule, was auch immer. Und man will irgendwie gut und cool ankommen. Man will nicht abgestempelt werden als der Jesus-Freak. Wir kennen alle diese Situation. Aber wir sollten uns mehr darauf fokussieren, dass wir den Menschen Christus vorleben. Denn wenn die Menschen Christus in uns sehen und sehen, wie wir leben, dann ist es so, als wenn wir richtig für Jesus brennen, dass sie dann dadurch angesteckt werden können. Das heißt, dein Leben ist ein persönliches Zeugnis für Christus. Und wir sollen auch nicht entmutigt sein, wenn du jetzt sagst, ich erzähle vielen Leuten von Jesus, ich mache das, aber wir sollen auch nicht entmutigt sein, dass vielleicht unsere Arbeit manchmal keine Frucht trägt. Unsere Aufgabe ist die Verkündigung. Gottes Aufgabe ist es, Herzen zu überführen und zu verändern. Daran müssen wir uns immer wieder erinnern. Wir sind keine Überredungskünstler, wir sind keine Vertriebler, die irgendwas verkaufen müssen. Wir erzählen den Menschen die Wahrheit so, wie sie ist. Und Gott ist derjenige, der das Ganze aufgehen lässt. Durch die ganze Apostelgeschichte hindurch sehen wir, wie die Jünger in der Kraft des Heiligen Geistes Schritt für Schritt den Missionsbefehl aus Matthäus 28 in die Tat umsetzten, indem sie das Evangelium verkündigten. In Kapitel 5, also in Apostelgeschichte, wird berichtet, wie die religiösen Führer Israels sie aufforderten, also die Jünger aufforderten, dazu zu schweigen und nicht mehr davon zu reden, dass Jesus auferstanden ist und zum Himmel gefahren ist. Und was haben sie gemacht? Sie haben natürlich nicht geschwiegen, sondern sie haben weitererzählt, sonst würden wir hier alle nicht sitzen. Und sie wurden sogar ins Gefängnis geworfen. Aber Gott ließ sie nicht dort verrotten, sondern ein Engel führte sie wieder heraus. Nicht aus dem Grund, dass sie irgendwie dann untertauchen können und ein sorgloses Leben führen können, nein, damit sie ihren Auftrag weiter ausführen konnten, Jesus weiterhin zu verkündigen. Und genau das sollten wir auch tun. Dafür lebt diese Gemeinde. Dafür lebt diese Jugend. Wohin dich Gott auch immer hinstellt, es hat einen Grund. Ich weiß, manche sind vielleicht gerade unzufrieden in dem Umstand, in dem sie gerade sind. Ich kenne das. Aber es hat einen Grund. Denn eines Tages wird Jesus, so wie er zum Himmel hinaufgestiegen ist, auch wieder hinabsteigen. Und er wird wiederkommen. Und das führt mich zum vierten und letzten Punkt, das ist auch nur ganz kurz. Die Himmelfahrt kündigt Jesu Wiederkunft an. Also eines Tages wird Jesus wiederkommen. Wir wissen nicht den genauen Tag, wir wissen nicht den genauen Monat, wir wissen nicht mal das genaue Jahr oder das genaue Zeitalter. Wir wissen nicht genau wann. Aber was wir wissen ist, er wird auf jeden Fall wiederkommen. Und den letzten Text für heute, Matthäus 24, die Verse 29 bis 35. Dort wird über das Kommen des Menschensohnes berichtet. Und zwar steht dort, bald aber nach der Drangsal jener Tage wird die Sonne verfinstert werden. Und der Mond wird seinen Schein nicht geben und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels erschüttert werden. Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen, also von Jesus. Und dann werden sich alle Geschlechter der Erde an die Brust schlagen und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels, da haben wir wieder die Wolke, mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall und sie werden seine Auserwählten versammeln den vier Windrichtungen her, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Und dann in Vers 34, wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Und jetzt ganz wichtig, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Der Boden, auf dem du gerade stehst oder sitzt, der wird vergehen. Die Kleidung, die du trägst, wird vergehen. Selbst die Worte, die du sprichst, werden vergehen. Alles, was du besitzt, wird vergehen. Aber Gottes Worte werden nicht vergehen. Sie sind allgemein gültig für immer und Ewigkeit. Also, ja, sagt man das so, für immer und Ewigkeit? Naja, also in Ewigkeit sind sie gültig. Also die Wiederkunft Jesu, stelle ich mir so vor, wird noch spektakulärer werden als die Himmelfahrt. Denn endlich werden alle zusammenkommen, die an Jesus geglaubt haben, und Jesus wird sie nach Hause holen. Das ganze Leid auf dieser Erde wird zu Ende sein. Für die einen wird das der schlimmste Tag ihres Lebens sein. Das muss man auch so deutlich sagen. Für die anderen aber der schönste Tag ihres Lebens. Aber wenn du zu Jesus gehörst, brauchst du dir gar keine Gedanken zu machen. Ganz im Gegenteil, du kannst dich freuen, der Herr wird kommen und er wird seine Kinder einsammeln und er wird dich zu sich rufen in den Himmel und du wirst einen neuen Leib bekommen und bei ihm sein in Ewigkeit. Wenn du aber nicht zu Jesus gehörst und ihn nicht kennst und mit deinem Herzen und mit deinem Mund Jesus nicht bekannt hast, dann möchte ich dir sagen, es ist auf keinen Fall zu spät. Jesus öffnet seine Arme und er nimmt dich auf. So wie du bist. Genau so wie du bist. Du musst dich nicht verstellen. Du musst nicht anfangen, erstmal fromm zu reden in der Gemeinde. Du musst nicht eine bestimmte Menge an guten Taten hervorgebracht haben. Er liebt dich genauso, wie du bist. Mit deinem Charakter, mit deinem Kleidungsstil, mit deiner Art und Weise, wie du bist. Und weil er dich so sehr liebt, möchte er eine lebendige Beziehung zu dir führen. So einen Gott haben wir. Und er möchte eine Beziehung zu dir führen, er möchte dich zu Positivem verändern und dich zu seinem Kind machen. Er möchte dich adoptieren und dich zu einem Königskind machen. Und vor allem will er dir ewiges Leben schenken, damit du niemals den ewigen Tod sehen wirst, sondern in Ewigkeit bei ihm sein wirst. Für mich ist das eine große Ermutigung, ich hoffe für euch auch. Amen. Das Lobpreisteam kann gerne nach vorne kommen und lasst uns nochmal zusammen beten. Ja, Jesus, wir möchten dir einfach danken, Herr. Danke dafür, dass du jeden von uns kennst, Herr. Danke dafür, dass du unsere Herzen besser kennst als wir. Danke dafür, Herr, dass du ein Gott bist, der sich nicht zurückzieht, sondern dass du aktives Interesse am Herzen und Leben eines jeden einzelnen Menschen hast, Herr. Danke dafür, dass ich in meinen dunkelsten Zeiten wirklich nach dir rufen darf und weiß, dass du mir Trost geben wirst, Herr. Danke dafür, dass ich mich darauf verlassen darf, dass selbst wenn ich Verfolgung in dieser Gesellschaft, in dieser Welt erleben würde, in einer krassen Art und Weise, dass du mich trotzdem bei dir behalten würdest, Herr. Danke dafür, dass du ein Gott bist, der mich so sehr liebt, dass du deinen Sohn für mich hingegeben hast, Herr. Damit ich nicht mehr schuldig vor Gott bin, sondern ewiges Leben haben darf, Herr. Amen.
Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst. Wir als Archijugend sind fest davon überzeugt, dass Gott auch heute durch sein Wort spricht und hoffen, dass du ihn durch diese Predigt besser kennenlernen konntest. Weitere Beiträge von uns findest du auch auf unseren Social-Media-Kanälen oder unter archijugend.de. Bis dann, tschüss!